SWR Kultur. Lesenswert Magazin.
Heute mit Katharina Borchert. Guten Abend. Heute beginnen wir im ganz Nahen, in der näheren Umgebung, die aber in die Weite verweist, vielleicht sogar ins Unendliche. Das erklärt uns der Lyriker Farhad Shoghi, der zu Gast in der Sendung ist. Er hat seinen neuen Gedichtband dabei und berichtet auch von seiner Arbeit als farsi-sprachiger Psychotherapeut in Hamburg. Kein leichter Job in diesen Zeiten. Danach stellen wir um auf stabile Fernsicht. Wir lesen neue Geschichten aus dem iranisch-afghanischen Grenzgebiet, schauen in Lagos, Nigeria vorbei und lesen den ersten Roman, der aus dem haitianischen Kreolisch ins Deutsche übertragen wurde. Das wird spannend. Die Musik dazu machen Mike Herting und Djibi Diabaté. Köln trifft Senegal, Klavier trifft Balafon, St. Louis Blues heißt ihr Album. Wir beginnen heute mal ganz nah, in der näheren Umgebung. So heißt der neue Gedichtband von Farhad Shoghi, der eine Praxis für Psychiatrie und Psychotherapie in Hamburg führt und der Gedichte schreibt. Dafür erhielt er 2018 in Staufen den Peter-Huchel-Preis. Die Jury lobte ihn für seine, Zitat, phänomenologischen Gedichte, in denen Abstraktion und Konkretion zueinander in Beziehung, aber nicht in eins gesetzt werden. Und für seine poetischen Beobachtungen, die immer wieder am Anfang beginnen, um zu einem neuen Infinitiv zu gelangen. Also poetische Beobachtungen ganz nah und doch infinitiv. Das ist sehr schön gesagt. Und dazu lädt Farhad Shoghi auch in seinem neuen Buch ein. Ich freue mich, dass er jetzt aus Hamburg zugeschaltet ist. Guten Tag, Herr Shoghi.
Guten Tag, Frau Borchert.
Ja, die nähere Umgebung, so heißt Ihr neuer Gedichtband. Ist die nähere Umgebung nicht meist etwas total Bekanntes, etwas ganz Alltägliches, vielleicht sogar ein bisschen langweilig?
Einerseits ja, und andererseits ist es ja auch so, dass die nähere Umgebung ja das Erste ist, was wir von der Welt wahrnehmen. Ja, man könnte in Anlehnung vielleicht an Hannah Arendt sagen, es wird nicht gelingen, in einer Welt zu leben, die sich nicht von sich aus offenbart. Und so sehe ich auch die nähere Umgebung, an deren Oberfläche, ich denke, schon so das Bedeutsame und Sinnvolle sich findet. Also sprich, wenn wir die Bäume sehen, wenn wir den Flug sehen, das Federkleid oder den Vogel sehen oder ein erscheinendes Gesicht, ein Gangbild, vorbeifahrende Autos. Und das alles verknüpft sich dann in einem weiteren Schritt dann mit Reflexionen und mit alledem auch mit dem vielleicht, was wir dahinter wähnen, weil die nähere Umgebung ist ja auch so etwas wie die Vorderseite der großen Entfernung. Das heißt, das Unendliche befindet sich gleich hinter der näheren Umgebung.
Ich habe mich gefragt, wie weit reicht diese nähere Umgebung denn eigentlich bei Ihnen? Es wäre schön, wenn Sie uns eines Ihrer Gedichte vorlesen könnten. Wir haben eins ausgewählt, das nimmt uns mit in sich veränderndes Licht, vielleicht in einen Garten, auf jeden Fall in ein Erleben.
So schön langsam färbt der Tag die Umgebung. Noch nicht alles sitzt. Mancher Farbton verliert gleich jede Unterstützung, während ein anderer lieber hinausgezögert wird. Ich weiß nicht, wie ich in Gedanken erwarte oder das nächste Gefühl, und sei es ein gegenteiliges zu dem, was vorhin war. Ich finde mich nur leicht einverstanden. Ohne sagen zu können, womit genau, kann mich ja nicht immer in jemanden hineinversetzen, der soeben noch Esche, Ulme oder eine andere Mischung in Flugbereitschaft war. Selbstloser als die Regentonne, doch mit ihrem inneren Begeisterungssturm. Trotzdem muss man bloß jemandem begegnen. Wenn es so ist, wird es erzählt. Genauso, wie es geschehen ist. Zum Beispiel neben dem Spindelstrauch. und dass damit etwas zu weit gehen könnte, veranlasst mich zu Streckbewegungen, die ich längst vergessen hatte. Ich sehe mich ein neues A ausstoßen und, wenn ich genauer sein will, auch der da, die dort, hinten links, wie als Zugabe den gestreckten Arm vor mir. Doch, ich sehe diesen gestreckten Arm, seine Fingerspitzen, direkt vor mir. Offenbar hänge ich länger an ihm. Und sei es als blasser, leicht gekippter Kegel, der langsam nicht mitmachen will. Aber meine Beobachtungen sind noch nicht abgeschlossen.
Dankeschön, Farhad Shoghi. Ein Gedicht aus Ihrem neuen Lyrikband »Die nähere Umgebung«. Ja, hier verändern sich gleich zu Anfang die Farben der Umgebung. Wir halten unsere Alltagsumgebung ja für immer gleich, aber es braucht sich bloß das Licht verändern. Schon sieht alles auf einmal ganz anders aus. Ich finde in Ihren Gedichten immer wieder kleine Szenen, in denen sich ein Element verändert. Also ein Gegenstand wird verschoben, ein Mensch läuft vorbei, ein Geräusch tritt auf und dann verändert sich der ganze Raum und die Dinge treten in eine neue Konstellation. Also mein Eindruck ist, Ihre Gedichte entwerfen bewegliche Bilder. Was hat es damit auf sich? Und wenn es stimmt, warum ist Ihnen diese innere Beweglichkeit wichtig?
Ja, diese Beweglichkeit, von der Sie sprechen, man hat ja auch in diesem Gedicht gehört, dass es immer wieder auch so kleine Brüche gibt. Und es geht letztendlich um eine Art Verknüpfungserfahrung mit der Realität, also mit dem, was ich sehe und was ich erlebe. Und diese Verknüpfungserfahrung hat ja immer so zwei Momente, trägt sie in sich. Der eine Moment ist ein, würde ich sagen, präreflexiver Moment, also ein Moment, wo ich eigentlich noch nicht weiß, was es ist. Ich denke auch gar nicht darüber nach. Ich werfe einen Blick in einen Garten oder auf ein Haus oder in eine Straßenschlucht. Das ist vielleicht eine Sekunde oder zwei Sekunden und schon geht es weiter und dann kommt die nächste Wahrnehmung. Und in dem Moment geschieht etwas. In dem Moment geschieht eine Art Verknüpfung mit der Realität, die mit keiner Aussage verbunden ist. Also eben vorsprachlich ist und gleichzeitig aber auch ein Gefühl erzeugt, ein Gefühl von Existenz, von Dasein erzeugt, eine Verdichtung und dann übergehend eben ins Nächste. Und man könnte auch sagen, das sind auch immer wieder so Positionsversuche der Wahrnehmung, die misslingen, weil es weitergeht. Es bleibt da nicht dabei. Und gerade durch dieses Misslingen der Positionsversuche und dieser Mehrdeutigkeit des Selbstverhältnisses dazu entsteht dann auch eine Art Schönheit und eine Art Gefühl von Existenz und Dasein. Also etwas, was scheinbar irgendwie flüchtig ist, vage ist, nicht unbedingt ganz konkret ist, entfaltet plötzlich eine Art Lebendigkeit und auch Leiblichkeit, die mit meiner eigenen Leiblichkeit in Verbindung sich verknüpft über diesen Zwischenbereich der ganzen Luft dazwischen, des Raums dazwischen und ja, des Abstands.
Es ist ein Ich, das hier spricht oder auch das erzählt. Das Ich tritt in Ihren Gedichten öfters auf. Ja. Gleichzeitig lädt das Ich auch immer ein, finde ich, in einen Raum. Also die Leserinnen und Leser. Es sind vielleicht kleine erkennbare Elemente Ihres eigenen Lebens darin. Also gelegentlich geht Ihr Vater vorbei zum Beispiel. Wir erleben wahrscheinlich Ihren Garten. Diese Elemente sind aber nicht so deutlich gefasst, dass wir am Ende zum Beispiel Ihre Biografie erkennen könnten. Wenn überhaupt, können wir erkennen, wie Ihre Art ist, sich in der Welt zu bewegen oder auf die Welt zu antworten. Ja. Aber geht es Ihnen überhaupt darum, den Leserinnen und Lesern etwas von sich zu erzählen oder doch eher darum, einen Raum für eigene Assoziationen zu öffnen?
Ich denke, es ist ein sowohl als auch. Einerseits, also jedes Gedicht ist, wenn es in meinen Augen gelungen ist, hat es zwei wesentliche Anteile. Der eine Anteil besteht aus den inneren Landschaften, die ich in mir trage und diesen ganzen Affekten und primären Fantasien, wo sich alles Mögliche miteinander verknüpft, also Gefühle und Bilder letztendlich sich miteinander vernetzen. Und was sich dann im Gedicht, wenn es gelungen ist, also dieses Inscape, diese innere Landschaft, sich verbindet mit dem, was ich erblicke, was ich als Realität draußen wahrnehme, wie ich es gerade vorhin beschrieben habe. Und diese Vernetzung, ich denke, kann dazu führen, dass der Leser, wenn er das denn wahrnimmt, eigentlich durch diese Landschaften gehen kann, also sich durch diese Landschaften fallen kann, durch diese Sprache, dann auf Umwegen letztendlich zu den eigenen inneren Landschaften und Landschaft und eigenen Erfahrungen findet. Und insofern ist es, also jetzt auf mich selber bezogen, ist es ein sowohl als auch, nicht ein Entweder-Oder. Also beides geschieht.
Ich habe ernsthaft ein Oder auf der Zunge. Das ist eine Zeile aus Ihrem Gedichtband. Das ist auch sehr schön, finde ich. Das hat was sehr Bewegliches auch. Das ist eine Form der Optionen, ja, der Möglichkeiten. Ja. Sie arbeiten in Hamburg als Psychiater und Psychotherapeut. Die Sprache der Psychotherapie finde ich oft sehr gestanzt. Also da heißt es dann schnell mal, das ist eine Blockade oder das ist eine Projektion. Also das klingt meistens sehr simpel. Ja. Ihre Texte rufen ein solches Vokabular aber nicht auf. Warum nicht? Weil Sie in Ihren Gedichten eben doch vor allen Dingen erstmal präreflexiv blicken, weil sie nicht benennen, nicht analysieren, also ich sag mal frei flottieren?
Ja, ich arbeite ja in meiner Praxis hauptsächlich mit Menschen aus dem Mittleren Osten. Also das sind meine Patientinnen und Patienten, also Menschen aus Iran und auch Afghanistan, teils auch aus Syrien und aus den anderen umliegenden Ländern. Aber weil ich eben Farsi spreche und in Hamburg ja sehr, sehr viele aus diesem Sprachraum leben und ich im Moment sogar der Einzige bin, der als Psychiater und Psychotherapeut in Kombination verfügbar ist, so dass sie dann eben letztendlich zu mir kommen. Und ich spreche den ganzen Tag Farsi, von morgens bis abends. Und zu mir kommen natürlich sehr viele Menschen eben aus Iran. Das sind Geflüchtete, die eben entweder vor kurzem oder vor längerer Zeit gekommen sind. Aber viele von diesen haben noch Angehörige ersten Grades bis zweiten Grades in Iran und sind durch die aktuellen Ereignisse natürlich sehr, sehr arg betroffen von allem. Und daher waren auch die letzten Monate ganz schrecklich, ich kann es nicht anders sagen. Also angefangen, was diese Gräueltaten des Regimes betrifft, bis hin zu den Kriegsereignissen. Und das ist eben auch so allen Gemeinden, Patienten und mir, dass dieses Ohnmachtserleben, dass man nichts tun kann. Letztendlich meine Aufgabe besteht in dem Falle in erster Linie darin, zuzuhören, stützend da zu sein, empathisch da zu sein. Und es ist natürlich für viele sehr angenehm, weil ich ja in ihren Augen einer von ihnen bin. Das schafft natürlich Vertrauen und führt auch dazu, dass sie sich natürlich dann leichter öffnen können. Aber wie gesagt, es ist eine ganz, ganz furchtbare Zeit und diese Tragödie des iranischen Volkes scheint offenbar kein Ende zu nehmen.
Ja, in Ihrem Gedichtband lese ich aber nichts von aktueller Politik. Dabei durchdringt Politik in gewisser Weise natürlich auch Ihre nähere Umgebung. Warum haben Sie Politik rausgelassen?
Also sagen wir so, ich lasse eigentlich Politik nicht raus. Es ist nur so, dass ich das direkte Benennen der Dinge vermeide. Also ich denke, es braucht immer einen Abstand, einen gewissen emotionalen Abstand zu den Dingen, um überhaupt zur Sprache finden zu können. Ich konnte jetzt, als diese schrecklichen Ereignisse waren, da war ich wie paralysiert, da konnte ich eigentlich kein Wort schreiben. Und ich bin auch nicht jemand, der vorm Meer sitzt und dann übers Meer schreibt. Also das ist etwas, was erst einmal einen schon relativ komplexen Prozess durchlaufen muss. Am Ende sieht alles sehr, sehr einfach aus. Aber letztendlich geht es mir darum, diese Affekte oder dieses existenzielle Moment auch der Erschütterung, dieses auf einem Weg fassbar zu machen, wo es nicht sagt, ja hier, ich bin die Erschütterung jetzt, sondern wo die ganze Tiefe dessen wahrnehmbar wird. Und das ist jetzt in diesem Band, an manchen Stellen scheint es durch. In meinem letzten Buch war es deutlicher. Ich habe jetzt hier versucht, eben die Prozesse, also so wie solche Dinge wahrgenommen werden können, diese Prozesse zu fassen zu kriegen. Ja.
Farhad Shoghi, vielen Dank für Ihre Einladung in Ihre und unsere eigene nähere Umgebung.
Ja, ich danke auch für das Gespräch.
Der Band ist bei Cookbooks erschienen. Ich bin Katharina Borchert und Sie hören SWR Kultur. Und hier geht es gleich weiter mit aktuellen Erzählungen aus dem iranisch-afghanischen Grenzgebiet von der Autorin Aliyeh Atoy. Bleiben Sie dran. Zu Farhad Shoghi kommen Menschen aus dem Iran und aus Afghanistan in die Psychotherapie, haben wir gerade gehört. Sie leben hier, aber zeigen ihm auf ihren Handys Bilder von verletzten Verwandten zu Hause und zerstörten Häusern. Das Mullah-System verfolgt die Leute bis ins Private. Sanktionen lassen die Inflation steigen, Wasser ist knapp und Lebensmittel sind teuer geworden. Und dann kommt auch noch der neue Krieg hinzu und die Blockaden rund um die Straße von Hormuz. Wie geht es den Menschen im Iran aktuell? Ganz genau wissen wir das nicht. Sie leben im Land der Vergessenen. So heißen die neuen Erzählungen von Aliyeh Atoy sehr passend. Atoy stammt von der afghanisch-iranischen Grenze und lebte lange in Teheran. 2023 zog sie nach Paris. Mariam Aras stellt ihre Geschichten vor.
Ich bin nichts weiter als eine Erzählerin des Lebens und des Krieges, schreibt Aliyeh Atoy in ihrem Erzählband Im Land der Vergessenen und stellt so ihr Schreiben in den Dienst ihrer prägenden Jugendjahre in Afghanistan. 192 Seiten, die randvoll sind mit den brutalen Folgen der Kriege, die die Sowjetunion und die USA in Afghanistan führten, randvoll mit den menschlichen Tragödien, die hinter den Nachrichtenmeldungen über die Herrschaft der Taliban stehen und die es selten in westliche Medien schaffen. Es sind autobiografisch inspirierte Erzählungen aus der Sicht der Ich-Erzählerin Aliyeh Atoy, die in einem Zeitraum von 30 Jahren vom Leben ihrer Familie und Bekannten in der südwestlichen Provinz Farah berichten. Farah grenzt unmittelbar an Iran. Als Atoy 1981 geboren wird, sind die Eltern vor dem Einmarsch der Sowjets nach Iran geflüchtet, kehren aber wenig später zurück. Ihr Leben dort findet in einem nationalen Nirgendwo statt, das gleichermaßen von den gewaltsamen Geschehnissen beider Länder geprägt ist.
Hier ruft niemand nieder mit dem und dem oder es lebe der und der, aber jeder trägt in sich die tiefen Wunden, die von der Politik der Großstädte herrühren. Die geflüchteten Familien kamen mit ihren Wunden zu uns und blieben eine Weile, bevor sie in Richtung anderer Länder weiterzogen.
Die Frage, ob sie nun Afghanin oder Iranerin sei, wird die Autorin auch im Laufe des Buches nicht loswerden. Gleich in der ersten Erzählung, die Mitte der 1980er Jahre spielt, entschließt sich der Vater der Autorin, für Iran im Krieg gegen den Irak zu kämpfen. Der friedliebende Mediziner, so stellt Atoy ihn dar, reist in die iranische Nachbarregion Südchorasan für seine Grundausbildung und kehrt schon 2 Wochen später für den Rest seines Lebens gezeichnet zurück. Ein Streifschuss hat neurologische Schäden verursacht und zieht epileptische Anfälle nach sich. Die können in der afghanischen Provinz nicht behandelt werden. Als die 5-jährige Tochter den Vater während des Krankentransports von seinen Gurten befreit, erleidet der einen Anfall. Damit der Vater sich dabei die Zunge nicht abbeißt, schiebt das Kind ihm die eigene Hand zwischen die Zähne. Der zurückbleibende Schmerz in ihrer rechten Hand wird auch die erwachsene Autorin Aliyeh Atoy, wenn sie schreibt, für immer an ihren Vater erinnern.
Ich beugte mich über sein Gesicht. Sein abgehackter Atem war verstummt. Ich presste meine Lippen an sein Ohr und flüsterte ihm zu, dass ich seit den Monaten im Krankenhaus auf einem Ohr taub sei. Ich hätte das Stöhnen und Schreien der Kranken damals nicht mehr ertragen können. Ich vertraute ihm auch das Geheimnis meiner rechten Hand an, die beim Tippen auf der Computertastatur immer noch schmerzt. Und wie sehr ich diesen Schmerz bis heute beim Schreiben genieße.
Schon hier zeigt sich eine der erzählerischen Stärken Atahis. Ihre vermeintlich schlichte Prosa stattet sie mit einer großen Symbolkraft aus. Dies lässt die emotionale Dimension des Erzählten lange nachhallen und setzt ästhetische Knotenpunkte im Text. Beim Lesen ergibt sich ein immer feinmaschigeres Netz unter dem sonst nüchternen Erzählton. Einfache Erklärungen sind nicht Allier Atahis Anliegen. Sie schildert Gewalterfahrungen, aber erzählt auch die Geschichten von Frauen, die trotz unmenschlicher Lebensumstände für eine bessere Zukunft in Afghanistan arbeiten. Von Anor etwa, einer Verwandten von Allier Atahi, die nach Afghanistan geht, um dort Kinder in Englisch zu unterrichten. Schließlich kehrt sie von den Taliban wegen ihrer Lehrtätigkeit verstümmelt zur Familie zurück. Oder von Malalai, einer afghanisch-deutschen Filmemacherin, die die Autorin mit unermüdlichem Enthusiasmus davon zu überzeugen sucht, in Afghanistan als Schriftstellerin zu leben, um beim kulturellen Wiederaufbau des Landes zu helfen.
Eine Frau ist hier nicht einfach nur eine Frau. Solange Erdöl unter dieser Erde fließt, wird der Nahe Osten in Flammen stehen. Und Frauenrechte werden hier immer nur ein Täuschungsmanöver sein,
schreibt Atahi in ihrem Vorwort, das sie im November 2022 während der feministischen Revolution verfasst, die sich an den Tod der Kurdin Jina Mahsa Amini anschloss. Der Slogan »Frau, Leben, Freiheit« wurde schnell weltweit bekannt. Atahi lebte damals noch in Iran.
Genau in dem Augenblick, in dem ich das Wort »Freiheit« tippe, könnte jemand die Stimme, die ich vor meinem Fenster das Wort »Freiheit« schreien höre, zum Schweigen bringen.
Allier Atahis Erzählband ist ein eindringliches literarisches Plädoyer, die Frauen, die Menschen, die in Afghanistan und seiner Grenzregion auch in diesem Moment um ihr Leben fürchten müssen, als solche zu sehen. Als Menschen, die ein Leben ohne die Gewalt machtpolitischer Interessen verdienen. Dabei erzeugt das Drastische des Erzählten im Zusammenspiel mit ihrer nüchternen Darstellung eine gekonnt konstruierte Spannung, die beim Lesen zwei scheinbar gegensätzliche Effekte gut gearbeiteter Literatur hervorruft. Sowohl ein Hindurchgleiten durch den Text, als auch ein Innehalten.
Mariam Aras besprach Allier Atahis Erzählband »Im Land der Vergessenen«. Nushin Mariam Mameganian Prenzlo hat ihn aus dem Farsi übersetzt. Erschienen ist er im Luchterhand Literaturverlag. Noch bis in den Sommer ist Allier Atahi übrigens Writer in Residence am Literaturhaus Zürich. Alten weißen Männer bei Sharon Dodua Otoo, sie haben knarzende Namen. Helmut Gröttrup zum Beispiel. Mit ihm betrat Otoo 2016 die literarische Bühne und las eine Gröttrup-Erzählung beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb. den sie prompt gewann, ein besonderer Erfolg, denn sie ist Tochter von Ghanaern, in London aufgewachsen und erst als Erwachsene nach Deutschland gekommen. Erstaunlich, sie schreibt auf Deutsch, Artikel, einen ersten Roman und nun einen zweiten. Darin muss nun ein Heinz Brockhaus sterben, wieder ein Name mit knallenden Konsonanten. So in etwa ist es geschehen, heißt Jaron de Dua Otoos Rekonstruktion dieses Falls. Katja Weise hat den Roman gelesen.
Die Fakten sind von Anfang an klar. Ich werde in einer Stunde abgeholt, also komme ich direkt zum Punkt. Heute stehe ich endlich im Gerichtssaal und werde mich schuldig im Sinne der Anklage bekennen, denn ich habe Heinz Brockhaus getötet.
Bleibt die Frage, warum die in der JVA Lübeck einsitzende schwarze Deutsche Amata Haller ihren Chef umgebracht hat. Antworten gibt sie in ihren Erinnerungen, die sie in einer Nacht fieberhaft niederschreibt. Viermal nimmt sie Anlauf unter den Überschriften »Die Wahrheit«, »Die ganze Wahrheit« und »Nichts als die Wahrheit«, zuletzt »Wahrer geht es nicht«. Doch wie wahr sind Erinnerungen? Amata, Ende 30, ist eine unzuverlässige, fast kindlich wirkende Erzählerin. So engagiert sie sich in der Initiative Beyond Reparations, die sich unter anderem dafür einsetzt, dass in Berlin eine Straße nach dem schwarzen Deutschen Theodor Wonja Michael benannt wird. Ist jedoch vor allem mit ihren Gefühlen für Mitstreiter Kwame beschäftigt. Der Mord geschieht am 3. Mai 2025. Amata will an die Ostsee, um dort gemeinsam mit ihrer Mutter des Großvaters zu gedenken. Er überlebte den Untergang der Kap Arkona am 3. Mai 1945.
Wir fahren jährlich nach Timmendorfer Strand, Mama und ich, um genau dort zu stehen, wo Opa aus dem Wasser gekrochen ist. Würde er es heute tun, würden die Kurgäste bestimmt zu ihm eilen, ihm ihre Hilfe anbieten, den Notruf alarmieren. Oder? Ich hoffe es zumindest, denn es sind mehr als genug schwarze Leben im Wasser verschwunden.
Doch Amata hat vergessen, einen Mietwagen zu bestellen. Als Brockhaus das mitbekommt, bietet er ihr an, sie zu fahren. Normalerweise meidet sie ihn, doch dieses Angebot schlägt sie nicht aus. Es ist heiß, die Klimaanlage im Auto kaputt, der Verkehr zähflüssig und Brockhaus redet. Ohne Punkt und Komma. Die ganze Strecke von Berlin nach Timmendorfer Strand. Sie kommen zu spät, die Mutter ist nirgends zu sehen.
Alles drehte sich. Es war unendlich heiß. Eine Wespe klatschte immer wieder gegen die Scheibe. Dazu kam die dröhnende Stimme von Brockhaus, sein ständiges, ununterbrochenes Erzählen. Und dann Stille. Aus. Vorbei.
Der Roman umfasst lediglich knapp 140 Seiten. Doch Jaron de Dua Otoos schlägt weite Bögen. Der Text strotzt vor Verweisen auf historische Ereignisse wie den Untergang der Kap Arkona, die Kolonialgeschichte oder literarische. Amata und ihre Schwester Denver sind benannt nach Figuren aus dem Roman Beloved, Menschenkind von Toni Morrison.
Alles, was ich mitbrachte, war der Schmerz vieler Generationen, den ich seit meiner Geburt mit mir herumschleppe. Für eine einzelne Person ist er viel zu groß. Er muss sich irgendwann Bahn brechen. Er muss irgendwohin ausweichen. Und Brockhaus saß ja an diesem Tag stundenlang direkt neben mir,
schreibt Amata. Auch Brockhaus kommt zu Wort. In dem fast 50 Seiten langen Transkript einer mit dem Mobiltelefon während der Fahrt aufgenommenen Audiodatei. Es sind die letzten Worte eines von sich restlos überzeugten weißen Mannes Anfang 60. Antworten auf Fragen findet er selbst, entsprechend hat er stets recht. Aus seiner Bewunderung für Amatas Schönheit macht er keinen Hehl, auch wenn man das kaum noch sagen dürfe. Unter anderem wegen dieser Erkenntnis hält er sich für aufgeklärt und offen. Die Lektüre dieses Transkripts ist harte Arbeit und bringt keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse. Amata beschreibt Brockhaus bereits entsprechend. Allerdings wird dessen Penetranz hier auch für das Lesepublikum auf kaum erträgliche Weise spürbar, sowie das Bedürfnis, ihm den Mund zu stopfen. Interessant ist der erste Teil des Romans. Hier gelingt Jaron de Dua Otoos das Porträt einer schwarzen Frau in Deutschland, die sich nie zugehörig fühlt.
Überall, wo ich die einzige schwarze Freundin bin, die einzige schwarze Kollegin oder einzige schwarze Verwandte, ist es nie wirklich entspannt.
Brockhaus hingegen hätte mehr Tiefe vertragen. Doch der schmale Roman wirkt lange nach, hinterlässt vor allem Fragen. Warum hat Amata Brockhaus Angebot, sie zu fahren, nicht einfach abgelehnt? Warum konnte sie das nicht? Jaron de Dua Otoos eröffnet neue Perspektiven. Und auch wenn Amata Wahrheit verspricht, die Autorin verkündet sie nicht. So in etwa ist es geschehen und macht damit viele Denkräume auf.
Die Rekonstruktion eines Falls. So in etwa ist es geschehen, heißt Sharon Dodua Otoos neuer Roman. Er ist im Verlag S. Fischer erschienen. Katja Weise hat ihn hier rezensiert. Und wenn Sie Sharon Dodua Otoo einmal persönlich erleben wollen, ich spreche am 9. Juni mit ihr im Literaturhaus Stuttgart. SWR Kultur vor Ort. Wenn ich Leia Adenles Lagos-Thriller lese, denke ich, dass die Figuren darin bestimmt auch Bennu kennen, was totaler Quatsch ist. Bennu war der nigerianische Love-Scammer in Martina Hefters Roman »Hey, guten Morgen, wie geht es dir?« Dafür bekam sie vor 2 Jahren den Deutschen Buchpreis. In diesem Roman chattete Tänzerin Juno von Leipzig aus mit Bennu und verliebte sich auch ein bisschen in ihn. Bennu lebte in einer mittelgroßen Stadt im Südwesten von Nigeria, hieß es im Buch, also nicht in Lagos, aber irgendwo da in der Nähe. Es ist natürlich totaler Unsinn, dass sich Figuren aus verschiedenen Romanen kennen könnten. Sie sind fiktiv. Aber diese Romane sind so lebendig geschrieben, nehmen wir es einfach als Lob an die Autoren. Im nächsten Beitrag geht es um besagte Lagos-Thriller. Sonja Hartl hat sie gelesen und Leia Adenla auch interviewt. Sein aktuelles Buch heißt Schatten der Schuld.
Lagos in Nigeria. 15 bis 20 Millionen Einwohner hat die pulsierende Metropole. So genau weiß das keiner. Sie ist ein Schmelztiegel verschiedener Kulturen, bekannt für ihre lebendige Kulturszene, aber auch große Gegensätze zwischen Arm und Reich, Gewalt und Entführungen auf offener Straße.
Lagos is that friend you want to hang out with.
Lagos ist dieser Freund, mit dem man gerne Zeit verbringt, bei dem immer etwas los ist. Der Grund, warum man sich in seiner Gegenwart lebendig fühlt. Ja, man hat Spaß, aber das Herz schlägt schneller. Es rechnet mit Gefahr.
Yes, you have fun, but your heart is already beating. Your heart is anticipating danger.
Erzählt mir der nigerianische Autor Leia Adenle über Zoom. Gerade ist sein neuer Lagos-Thriller erschienen.
I hope I don't get into trouble for this, but Lagos is, along with everything else, is like the epicenter of blackness.
Außerdem ist Lagos, ich hoffe, ich bekomme dafür keinen Ärger, so etwas wie das Epizentrum des Schwarzseins. Es klingt vielleicht seltsam, aber trotz all der Kriminalität und den Entführungen fühle ich mich dort sicher.
And that's such a funny thing to say, you know, with all the crime and the kidnappings, but I feel safe.
Diese Ambivalenz macht Lagos zum idealen Handlungsort für Adenles Krimireihe. Schatten der Schuld heißt der 3. und 9. Band. Im Mittelpunkt der Reihe steht die Rechtsanwältin Amaka Madive. Sie setzt sich insbesondere für Sexarbeiterinnen ein.
Wenn ich Amaka beschreiben müsste, würde ich nicht sagen, oh, sie ist nett. Nein, Mann, stell dich ihr bloß nicht in den Weg. Sie ist skrupellos. Wenn du dich mit einem der Mädchen anlegst, wird sie dich ruinieren.
She will destroy everything around you.
In Schatten der Schuld hilft sie der 27-jährigen Funke, deren 20 Jahre älterer, reicher Sugar Daddy ermordet wurde. Funke hat alles mit angehört. Pikant, er war das Oberhaupt einer christlichen Megachurch und in ein dreckiges Geschäft verwickelt. Deswegen hat Funke jetzt ein doppeltes Problem. Sugar Daddys einflussreiche und politisch gut vernetzte Komplizen glauben, Funke wisse zu viel. Und seine Mörder befürchten, sie könne sie identifizieren. Anwältin Amaka weiß, auf die korrupte Polizei kann man sich nicht verlassen. Sie selbst muss Funke beistehen. Davon kann sie noch nicht einmal ihr Kindheitsfreund Gabriel abhalten.
Amaka? Was verschweigst du mir? Ist besser, wenn du es nicht weißt. Okay, bislang war ich ein bisschen besorgt, aber jetzt bin ich in Panik. Gabriel schaltete den Motor aus. Was verschweigst du mir? Was hat sie unter dem Sofa gehört? Vertrau mir, es ist besser, wenn du das nicht weißt. Amaka, ich kenne dich doch. Worum es auch gehen mag, ich wette, jeder vernünftige Mensch würde schleunigst davor weglaufen.
Klug, tough, mit klarem Handlungskompass ist Amaka eine gelungene Heldin dieser modern erzählten und von Yasemin Dincer auch lässig übersetzten Thriller-Reihe. Kurze Kapitel, zahlreiche Perspektiven, Ortswechsel, viele direkte Dialoge sorgen für Tempo und Spannung. Im Verlauf der drei Teile wird Adenle immer souveräner. Er weiß, was er wann wie erzählen will. Deshalb lässt er sich auch nicht davon beirren, wenn Verlage fordern, er müsse den Handlungsort Nigeria erklären.
Like, why should I? I don't read a book set in Tennessee and someone is trying to explain to me the culture of Tennessee and everything.
Warum sollte ich? Lese ich ein Buch, das in Tennessee spielt, dann versucht mir auch niemand die Kultur von Tennessee und alles Mögliche zu erklären. Ich vertraue meinen Lesern. Sie sind genauso vernünftig und intelligent wie ich. Wir haben alle ein Gehirn. Wir haben alle die gleiche Hardware.
You know, we all have the same hardware. Yeah.
Sein Vertrauen zahlt sich aus. Beim Lesen spürt man die fiebrige Hektik Lagos und fühlt sich als Leserin ernst genommen. So enthüllt sich beispielsweise die gesamte Dimension des Falls in Schatten der Schuld in einem Nebensatz. Großartig. Ohnehin sind Amakas Fälle nie das, was sie auf den ersten Blick scheinen. Im ersten Teil, Zügel der Macht, werden verstümmelte Frauen am Rand einer Straße in Lagos gefunden. Eine wahre Verbrechensserie, die sich in Nigeria ereignet hat. Fast alle vermuteten, bei den Opfern handele es sich um Prostituierte. Leia Adenle aber dachte, was, wenn etwas ganz anderes dahinter steckt? Diese Frage ist zentrales Prinzip der Reihe. Daher gibt es in Zügel der Macht zwar jemanden, der Sexarbeiterinnen aus Spaß brutal misshandelt, hinter den verstümmelten Leichen aber steckt ein anderes Verbrechen. Im zweiten Teil Spur des Geldes soll ein heimlich gefilmtes Video Chief Ojo belasten, einen der einflussreichen Gewalttäter aus dem ersten Teil. Aber es wird zum Machtfaktor in dem von zwei Seiten manipulierten Wahlkampf um den Gouverneursposten in Lagos. Chief Ojo setzt sogar einen Mann auf Amaka an, um sie aus dem Weg zu räumen.
Ojo hat Ihnen von den Videos erzählt, fragte sie. Videos von ihm mit kleinen Mädchen, Videos, die ihn die Wahl kosten können? Ja. Und er hat Ihnen gesagt, Sie sollen sie von mir zurückholen? Ja, und mich um sie kümmern. Er wird alles tun, um sie davon abzuhalten, diese Videos zu veröffentlichen. Und ich werde alles tun, um sicherzugehen, dass sie sie veröffentlichen. Dieses Tier darf nicht Gouverneur von Lagos werden.
Und im neuen Roman Schatten der Schuld führt der Mord an Funkes Sugar Daddy zu einem internationalen Verbrechernetzwerk, in dem die Megachurch nur ein Rädchen ist. Klar ist, Leia Adenle kennt die Stärken des Genres.
In a way, you might even think of some crime fiction as revolutionary literature.
In gewisser Weise könnte man manche Kriminalromane sogar als revolutionäre Literatur sehen. Wir verherrlichen keine Verbrechen, wir prangern vielmehr die Umstände an, die zu Verbrechen führen.
But at the end, the crucible in which this all exists is the society.
Kriminalromane als Gesellschaftskritik also. Und die Gegenwart lässt sich in Nigeria nur verstehen, wenn man die Folgen der Kolonialzeit mitbedenkt. Ein Beispiel ist die Korruption. In dieser Thriller-Reihe ist vom Pastor über Politiker bis zu Polizisten und Passanten auf der Straße jeder korrupt. Aber
I like to tell people that corruption is an English word. In my culture, in my indigenous language of Yoruba, I don't even think we have a word.
Ich sage den Leuten gerne, dass Korruption ein englisches Wort ist. In meiner Kultur, in meiner Sprache Yoruba, gibt es meines Wissens nicht einmal ein Wort für Korruption.
Dazu kommt, Korruption gibt es nicht nur in Nigeria, nicht nur in Afrika, sondern überall auf der Welt. Wie auch die anderen Verbrechen, von denen Adenle erzählt. Gewalt gegen Frauen, Wahlbetrug, Mord. Seine kluge, spannende und beeindruckend klar in aktuellen Diskursen der Gegenwart verankerte Krimireihe zeigt, in einer globalisierten Welt sind die Verbrechen global. Wie gut, dass mit Teil 3 nicht Schluss ist. Drei weitere Bände hat Leia Adenle schon geplant.
Schatten der Schuld heißt der dritte Lagos-Thriller von Leia Adenle. Yasemin Dincer hat die Romane aus dem Englischen übersetzt. Erschienen sind sie im Verlag Interkontinental, der auf afrikanische Literaturen spezialisiert ist. Sie hörten eine Rezension von Sonja Hartl. Abschluss machen wir noch eine literarische Fernreise und lesen einen Krimi aus Haiti. Im Zentrum Inspektor Yeux-Walwe Asemar. Das ist der Mann mit der Beretta und den nun ja unkonventionellen Ermittlungsmethoden. Asemar ist Ermittler bei der haitianischen Polizei und bekannt für seine Alleingänge. Bandenkriminalität und Korruption gehören für ihn zum Alltagsgeschäft und auch Verbrechen, in denen Voodoo-Zauber eine Rolle spielt. Das ist aber gar nicht mal so süß, wie es klingt, sondern eine ziemlich grausame Angelegenheit. Erschütterungen heißt Gary Victors neuer Kriminalroman und darin geht es um Ritualmorde. Hören wir mal, wie Yeux-Walwe Asemar an einem Tatort in der Hauptstadt Port-au-Prince ankommt. Es liest Johannes Wördemann.
Yeux-Walwe Asemar, Inspektor der Police Nationale d'Haïti, fuhr sich mit dem Taschentuch über das Gesicht. Eine Mischung aus Schweiß und Staub blieb darin zurück. Der Inspektor riskierte es nicht, die dunkle Brille vor seinen schielenden Augen abzunehmen. Er wollte den Ort, an dem er sich befand, nicht deutlich sehen. Eine Straße voller Löcher und Risse, auf der Motorräder, Transporter und Lastwagen sich aneinander vorbeidrängten. Die Sonne versenkte einem das Hirn, bereit, alles auf der Welt in Brand zu stecken. Und überall Müll, als wäre er das Einzige, was die Menschen im Land produzierten. Der Inspektor holte zweimal Luft, bevor er auf die beiden Polizisten zuging, die vor dem größten Abfallhaufen auf ihn warteten. Er wusste bereits, welcher Anblick sich ihm bieten würde, aber er wollte es mit eigenen Augen sehen. Er hatte Mirlaine nicht glauben können, als sie ihm am Telefon gesagt hatte, was passiert war. Mit kleinen Schritten trat er näher. Er befand sich in einem bösen Traum, einem mörderischen, klirrenden Delirium. Er versetzte sich zwei Backpfeifen. Aber als er Mikaidas Leiche sah, gaben, obwohl er ein abgebrühter Polizist war, seine Knie beinahe nach. Ein Mädchen von 15 Jahren, das zu schnell groß geworden war. Ein Mädchen, das ihn Papa genannt hatte.
Ja, sie hat ihn Papa genannt, auch wenn er nicht ihr leiblicher Vater war, aber ihr Ziehvater. Yeux-Walwe Asemar hat in seinem Leben schon einiges mitgemacht. Davon erzählt uns der in Haiti lebende Gary Victor in inzwischen bereits 5 übersetzten Kriminalromanen. Die hatten oft Witz, aber Erschütterungen ist anders, ist härter. Außerdem hat ihn Gary Victor erstmals nicht auf Französisch geschrieben, sondern im haitianischen Kreolisch. Das ist selten und daher ziemlich spektakulär. Deshalb freue ich mich, dass jetzt Peter Trier zugeschaltet ist, Gary Victors Übersetzer. Guten Tag, Herr Trier.
Guten Tag, Frau Borchert.
Ja, der Roman Erschütterungen, der ist härter als die vorherigen Romane, finde ich. Politiker lassen ungehindert morden und auch Yeux-Walwe Asemar legt in diesem nur sehr schmalen Roman eine ganze Reihe Leute um. Finden Sie auch, dass Gary Victor in Story und im Ton härter geworden ist?
Also zumindest in der Story nicht, denn in den übrigen Krimis greift der Inspektor eigentlich auch zu ziemlich rabiaten Methoden. Man kann aber vielleicht diesen Eindruck haben, weil dieser Roman kürzer ist als die anderen und er sich deswegen gewissermaßen die Leichendichte pro Seite erhöht. Aber ich denke gerade an einen Roman, der schon aus dem Jahr 2000 ist. Da geht es um eine Art Amoklauf und der ist ebenfalls sehr hart, sehr brutal. Also an sich finde ich diesen Krimi nicht härter als die vorhergehenden. Was aber meines Erachtens auch stimmt, ist, dass der Humor, den Sie erwähnt haben, der in den vorigen Bänden natürlich ein sehr schwarzer und sehr makaberer Humor war, dass der in diesem Buch eher fehlt.
Wie erklären Sie sich, dass der Humor verschwunden ist? Haiti geht es nicht sehr gut in den letzten Jahren. 2010 war ein verheerendes Erdbeben. Seither ist der Staat wirklich am Bröckeln und Banden übernehmen überall das Kommando. Kann es daran liegen?
Das ist schwer zu sagen. Ich glaube jetzt nicht, dass die Haitianer grundsätzlich ihren Humor verloren haben, denn das Lachen Haitis, also das ist auch der Titel eines anderen Buchs aus unserem Verlag, ist eigentlich sprichwörtlich. Es mag sein, dass sich einfach die Intrige dieses Romans weniger dafür eignete und dass der Autor persönlich während des Entstehens von diesem Buch weniger dazu aufgelegt war, da jetzt humoristische Passagen einzubauen. Aber in anderen neueren Büchern, die nicht zu den Krimis zählen, ist das durchaus der Fall. Also die enthalten dann auch wieder satirische Elemente.
Mhm.
Ja, Sie sagten, der Autor war nicht so sehr fürs Humoristische aufgelegt. Wir wissen, dass Gary Victor selbst sein Haus im Ort Carrefour-Feuilly verlassen musste. Das ist der Ort, in dem am Ende des Romans auch ein Showdown stattfindet. Er musste fliehen, weil Banden das Kommando im Ort übernommen haben und ist in den Süden der Insel gezogen. Wie kam es dazu und wie geht es ihm heute?
Also es geht ihm Gott sei Dank gut. Ich habe regelmäßigen Kontakt mit ihm. Man muss auch sagen, dass was man aus Haiti hört, sich größtenteils auf die Hauptstadt Port-au-Prince bezieht und dass es in der Provinz teilweise anders ist. So genau weiß ich das auch nicht. Aber es ist natürlich eine Tatsache, dass dieser Stadtteil eben unter die Kontrolle von Banden geraten ist und er dort seines Lebens nicht mehr sicher war, weil er zu unerschrocken über die momentanen Zustände in Haiti berichtet hat und es schon immer getan hat. Also ich bewundere seinen Mut und seine Kompromisslosigkeit, aber er muss sich natürlich in Acht nehmen.
Das habe ich mich auch gefragt. Also im neuen Roman muss Inspektor Dieu-Soiré Assema entdecken, dass seine Ziehtochter Mikaida ermordet wurde. Wir haben das eben in der Lesung gehört. Und mit ihr auch noch andere Jugendliche. Dahinter steckt ein Politiker, der sich durch Ritualmorde politischen Erfolg verspricht. Und diese Morde wiederum die Wurzeln im Voodoo, zu dem hier in diesem Roman auch eine Portion Freimaurerei gehört, die damals die europäischen Kolonialherren mitgebracht haben. Also eine komplexe Gemengelage. Inwieweit lesen Sie diesen Roman denn auch als politischen Kommentar zur aktuellen Situation in Haiti?
Naja, das ist gar nicht zu übersehen, dass dieser Roman, ich weiß nicht, ob man ihn einen politischen Kommentar nennen soll, aber der Plot enthält ja alles, was die derzeitigen Geißeln Haitis sind. Das heißt, korrupte Politiker, die zu allem bereit sind, um die Macht zu erobern, dann Gangs, die ursprünglich unter dem Kommando der Politiker standen, die sich aber inzwischen als die Geister erwiesen haben, die die Politiker nicht mehr loswerden und selbst die Macht übernehmen, ganze Stadtteile kontrollieren, dort praktisch schalten und walten wie die Staatsgewalt und eine korrupte Justiz, die den Inspektor quasi zwingt, zur Lynchjustiz zu greifen, weil er ansonsten sicher sein kann, dass Delinquenten, die er festnimmt, von einem korrupten Richter freigelassen werden.
Ja, in der Tat ist Assema eigentlich ein Staatsbediensteter von Staat, merke ich bei der Lektüre allerdings nicht mehr sehr viel. Das absolut spektakuläre.
Das ist wahr, ja.
Ja. Das absolut Spektakuläre an diesem Buch, finde ich, ist, dass Gary Victor es erstmals nicht auf Französisch, sondern in haitianischem Kreolisch geschrieben hat. Und Sie haben das übersetzt. Große Hochachtung. Wieso schreibt Gary Victor plötzlich auf Kreolisch?
Das habe ich ihn natürlich auch gefragt und er hat mich zunächst daran erinnert, dass er durchaus schon früher auf Kreolisch geschrieben hat, allerdings keine Romane, sondern Theaterstücke und Radiobeiträge und auch kürzere satirische Erzählungen. Warum er jetzt erstmals einen Roman auf Kreolisch geschrieben hat, also ich persönlich nehme auch an, dass er seine umfangreicheren Werke oder seine Romane bisher französisch geschrieben hat, damit sie auch international rezipiert werden können. Wer auf Kreolisch schreibt, der beschränkt sich damit natürlich auf ein haitianisches Publikum. Und er hat mir jetzt gesagt, dass er erstens das Kreolische als Literatursprache fördern wollte und zu seinem Aufschwung beitragen wollte. Dem entspricht, dass das Kreolische jetzt auch an Schulen unterrichtet wird und mehr zu einer vollgültigen Nationalsprache anerkannt wird. Und ansonsten sei das für ihn eine Sache des Feelings, ob ein Text auf Kreolisch oder auf Französisch geschrieben wird. Interessanterweise hat mir ein anderer Autor, den ich dasselbe gefragt habe, fast dasselbe gesagt. Er drückte das so aus, ein Text sagt mir am Anfang, ob er Kreolisch oder Französisch geschrieben werden will.
Mhm. Gary Victor hat auch für Theater- und Radiobeiträge geschrieben. Da hat er auch Kreolisch verwendet. Sicherlich als mündliche Form, ne? Bietet sich an, sprechen ja auch natürlich. Alle Leute. Mhm. Kreolisch ist auch Amtssprache in Haiti, also neben dem Französischen. Der kreolische Wortschatz, so liest man es in Lexika zumindest, ist zu 90% Französisch, wird aber oft anders geschrieben und auch anders ausgesprochen. Die Grammatik wiederum, die ist stark geprägt von westafrikanischen Sprachen, denn ja, also in Haiti leben ja fast nur Schwarze. Es sind die Nachfahren von Versklavten, die damals von den Franzosen aus Westafrika verschleppt wurden. Sie übersetzen normalerweise ja aus dem Französischen. Wie kommt es, dass Sie auch kreolisch verstehen und übersetzen können?
Ja, ich habe mich mehrere Jahre bemüht, das Kreolische passiv zu erlernen und es ist nicht so furchtbar schwer, wenn man des Französischen mächtig ist, ein passives Verständnis des Kreolischen zu entwickeln, weil es morphologisch und grammatisch relativ unkompliziert ist. Also es hat praktisch keine Flexionsformen, die zum Beispiel Zeitformen werden durch Adverbien, nicht durch Verbendungen kenntlich gemacht. Und was natürlich Schwierigkeiten bereiten kann, ist, dass Wörter, deren französische Herkunft man noch erkennt, teilweise eine andere Bedeutung angenommen haben. Das Kreolische ist sehr reich an idiomatischen Wendungen, deren Bedeutung sich einem nicht sofort erschließt, wenn man auch diesen kulturellen Hintergrund nicht hat. Da war aber Gott sei Dank Gary Victor sehr geduldig mit mir und hat bereitwillig alle Fragen beantwortet, die ich ihm gestellt habe.
Schon vor 2 Jahren erschien im Litradukt Verlag auch die Anthologie Irrschweifen und Lachen, damals herausgegeben von Ralf Ludwig. Darin waren auch schon 3 kreolische Geschichten enthalten. Das war ein echtes Novum. Aber jetzt kommt eben ein ganzer, wenn auch kurzer Roman hinzu. Der Roman Erschütterungen, der ist im Verlag C3 Edition in der Stadt Delmas in Haiti erschienen. Also wirklich vor Ort und nicht in Frankreich. Trotz des politischen Chaos in Haiti gibt es offenbar noch Verlage, die publizieren und mit denen Sie auch verlässlich zusammenarbeiten können. Das hat mich wirklich erstaunt. Der Litradukt Verlag, der ist ja spezialisiert auf haitianische Literatur. 53 Bücher sind bei Litradukt schon erschienen. Sie haben etliche davon übersetzt. Haben Sie denn noch Kraft, auch dem politischen Chaos zu trotzen? Bleiben Sie der haitianischen Literatur treu?
Ja, also wie könnte ich ihr nicht treu bleiben, zumal ich dem politischen Chaos ja nicht trotzen muss. Ich lebe ja nicht in dem Land und natürlich gilt meine Solidarität all denen, die im Land leben, unter anderem Gary Victor. Und es ist uns ja ein Bedürfnis, ein wenig dazu beizutragen, dass Haiti nicht nur als Ort von Katastrophen und Chaos wahrgenommen wird, sondern dass es eben auch eine reiche Kultur, speziell Literatur hat. Und wir wollen also einen etwas anderen Blick auf das Land auch ermöglichen.
Mhm. Diese reiche Literaturproduktion kann man im Litradukt Verlag entdecken. Erschütterungen heißt Gary Victors neuer Kriminalroman. Peter Trier hat ihn aus dem haitianischen Kreolisch übersetzt. Herr Trier, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen, Frau Borchert.
€22 bis €25. So viel kosten die Bücher, die wir heute vorgestellt haben. Inzwischen ein normaler Preis für mitteldicke Hardcover-Bücher. Nur der Haiti-Krimi ist billiger, €13, denn der ist nur ein schmales Taschenbuch. Diese Bücher, man kann sie sich kaufen, klar. Man kann aber auch zur Bücherei gehen, wo man meistens auch einfach mal nett sitzen und stöbern kann. Vielleicht ein Tipp für die langen Wochenenden in diesem Monat? Warum nicht? Und was die Bücherei nicht hat, kann sie bestellen, per Fernleihe oder als Neuanschaffung. Das heißt, auch ohne Geld können alle alles lesen. Und heute? Heute war der Lyriker Farhad Shoghi zu Gast in der Sendung. Wir sprachen über seinen Gedichtband »Die nähere Umgebung«, erschienen im Verlag Cookbooks. Außerdem besprachen wir »Im Land der Vergessenen« den neuen Erzählband von Alier Atoyi, Luchterhand Literaturverlag. Und so in etwa ist es geschehen, den neuen Roman von Sharon Dudua Otu, Fischer Verlag. Außerdem Schatten der Schuld, den 3. Lagos-Krimi von Leia Adenle, Verlag Intercontinental. Und zum Schluss hörten wir den Übersetzer Peter Trier, der Gary Victors neuen Krimi aus dem haitianischen Kreolisch übersetzt hat. Der Krimi heißt Erschütterungen und ist im Trierer Litradukt Verlag erschienen. Alle Gespräche, Beiträge und auch die Sendung als Ganzes finden Sie zum Nachhören wie immer auch auf unserer Homepage swrkultur.de sowie in der App ARD Sounds. Die Musik kam heute vom Album St. Louis Blues von Mike Herting und Gibi Diabaté. Gleich ist es 18 Uhr, dann folgen hier die Aktualitäten und um 18.20 Uhr gibt's das Hörspiel am Sonntag. Heute senden wir das Stück Heilung nach dem gleichnamigen Roman von Timon Karl Kaleiter. Viel Vergnügen dabei wünscht Katharina Borchert.